ARD.
Sexualisierte Gewalt bei Pfadfindern. Was Betroffene zu einer neuen Studie sagen.
Schmuggel mit Papier. Wie gefährliche Drogen in Gefängnisse gelangen.
Und Kampf um Medaillen. Die Olympischen Winterspiele gehen los.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Freitag ist es, der 6. Februar. Moritz Zacho und Julia Barth läuten mit euch das Wochenende ein. Schön, dass ihr dabei seid.
Moin.
Mit Pfadfindern verbinden viele von euch wahrscheinlich Lagerfeuer, Camping, Wald und Ferienfreizeiten. Und das ist natürlich auch ein Hauptgrund dafür, warum gerade Ferien mit Pfadfindern so beliebt waren und es auch heute noch sind. Und ich würde mal denken, dass Eltern ihre Kinder da auch guten Gewissens hinschicken.
Das Ganze wird jetzt aber deutlich eingetrübt, denn gestern wurde eine Studie vorgestellt, die die katholische Pfadfindergemeinschaft St. Georg in Auftrag gegeben hat. Und diese Studie zeigt, im größten deutschen Pfadfinderverband mit 83.000 Mitgliedern, das ist diese Gemeinschaft St. Georg mit Sitz in Mönchengladbach, hat es offenbar jahrelang sexualisierte Gewalt gegeben. Da wurden Fälle seit dem Gründungsjahr 1929 untersucht, aber auch aus den vergangenen Jahren.
Und weil solche Geschichten ja wirklich an die Substanz gehen können, wenn ihr dieses Thema schwer hören könnt oder nicht hören wollt, dann springt einfach weiter zum nächsten.
Lina ist eine Betroffene. Sie ist Pfadfinderin, seit sie 12 Jahre alt ist. Mit 19 Jahren wurde sie missbraucht. Gestern hat sie davon auf der Pressekonferenz erzählt. Man hört ihr an, dass es ihr schwerfällt, darüber zu sprechen.
Als ich 19 Jahre alt war, kam es zu einem sexuellen Übergriff von einem Stammesvorstand eines befreundeten Stammes im Bezirk. Er war so circa 6 bis 7 Jahre älter als ich. Dies geschah unter Alkoholeinfluss in seiner Wohnung und unter Anwesenheit mehrerer Bezirksmitglieder.
Lina hat auch erzählt, dass es gedauert hat, bis sie überhaupt realisiert hat, was hier gerade passiert ist und dass sie verstanden hat, dass das eben nicht okay ist und vor allem, dass es nicht ihre Schuld ist.
Lina ist eine von mehreren Betroffenen. Bei der Untersuchung kam heraus, dass jeder fünfte von knapp 400 Befragten schon einmal körperliche, sexualisierte Gewalt erlebt hat in dieser Pfadfindergemeinschaft. Bei den weiblichen Befragten war es sogar jede dritte, also das sind wirklich keine Ausnahmen. Viele berichten davon, gegen ihren Willen begrapscht worden zu sein. Einige wurden zu sexuellen Handlungen gezwungen.
Die Aufarbeitungsstudie löst bei mir ganz viele Gefühle aus und gemischte Gefühle aus. Und die kann ich, glaube ich, noch gar nicht alle in Worte verpacken. Ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin froh darüber, dass Aufarbeitung passiert und ich hoffe inständig, dass da alle dranbleiben und dass da in Zukunft noch ganz viel passiert. Das würde ich mir wünschen.
Das sagt eine Pfadfinderleiterin aus NRW. Sie möchte aber anonym bleiben. Aber wir haben sie auch gefragt, was denn passieren muss, damit Kinder und Jugendliche sicher sind. Und ein erster Schritt, hat sie uns gesagt, ist, als Leitungsperson zuzuhören und aufmerksam zu sein. Wenn man beobachtet, dass sich jemand falsch oder übergriffig verhält, dann auch nicht wegschauen, sondern dieses Fehlverhalten ganz klar benennen. Täter dürfen sich nicht sicher fühlen, sagt sie.
Die Studie hat gezeigt, dass diese Täter vor allem männliche Leiter sind, die ihren Status ausnutzen, den sie da als Vertrauensperson genießen. Die Studienmacher sagen, dass die Täter dann zum Beispiel als Kümmerer auftreten und diese Situation ausnutzen.
Und da versuchen sie bei den Pfadfindern auch ganz bewusst gegenzusteuern. Die Pfadfinderleiterin aus NRW beschreibt das so.
Außerdem machen wir regelmäßig Leitungskarussell, sodass nicht immer dieselben Personen dieselben Stufen leiten, sodass die Kinder mit mehr als vielleicht 2, 3, 4 Leitungspersonen in Kontakt kommen und man da auch in den Beziehungen so ein bisschen Abwechslung hat.
Sie macht dieses Ehrenamt, um eben Kindern und Jugendlichen einen Raum zu geben, in dem sie sich wohlfühlen und neue Dinge ausprobieren können. Und diese Studie ist für sie eher ein Grund, dran zu bleiben und weiter dafür zu arbeiten, dass das auch ein sicherer Ort ist.
Die Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, ist übrigens nicht die erste ihrer Art. Auch andere Pfadfinderverbände haben bei sich schon Fälle von sexualisierter Gewalt aufgedeckt.
Die Pfadfindergemeinschaft St. Georg will jetzt Konsequenzen ziehen. Sie verspricht, sich grundlegend zu reformieren und zum Beispiel Strukturen zu ändern, sodass sich Betroffene leichter und niedrigschwelliger melden können.
Unsere Kurznachrichten.
Bahnchefin Evelyn Paller will ihr Personal besser vor Gewalt schützen. Sie hat deshalb einen sogenannten Sicherheitsgipfel angekündigt. Da sollen Vertreter aus Bundes- und Landespolitik, Gewerkschaften, Bundespolizei und Bahn mit dabei sein. Wir hatten euch ja gestern von dem Fall erzählt, bei dem am Montagabend ein Zugbegleiter in der Nähe von Kaiserslautern bei einer Ticketkontrolle von einem Fahrgast so stark verletzt wurde, dass er später im Krankenhaus gestorben ist.
Schnee und Eisregen schränken den Verkehr in Berlin ein. Der Flughafen BER musste gestern Abend den Betrieb einstellen, weil wegen Blitzeis keine Starts und Landungen mehr möglich waren. Die Flugzeuge konnten zwischenzeitlich nicht mehr enteist werden. Wer heute verreist, sollte auf jeden Fall seinen Flugstatus checken. Das steht auch auf der Homepage des Flughafens.
Die nächsten Verhandlungen über das Ende des Ukraine-Krieges werden wahrscheinlich in den USA stattfinden. Das hat der ukrainische Präsident Zelensky bekannt gegeben. In den letzten 2 Tagen hatten Verhandler aus der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi miteinander gesprochen. Einen Durchbruch gab es nicht, aber beide Seiten haben einen Gefangenenaustausch vereinbart von jeweils 157 ukrainischen und russischen Soldaten. Wir haben die Woche ja beide schon festgestellt, dass wir selber regelmäßig dazulernen, wenn wir diesen Podcast machen. Und beim nächsten Thema kann ich für mich sagen, ist das wieder so.
Es geht darum, mit was für Tricks Drogen in Gefängnisse geschmuggelt werden. Konkret handelt es sich dabei um neue psychoaktive Stoffe. Die werden abgekürzt NPS. Und die ahmen synthetische Drogen nach, sind extrem gefährlich und werden zunehmend zu einem Problem.
Die Methode funktioniert wie folgt. Diese Art von Drogen kann man quasi so fein zerstäuben, dass man sie auf ein Blatt Papier auftragen kann. Und so kommen sie auch zu den Gefangenen. Die dürfen ja Post bekommen. Und dann ist eben der angebliche Brief vom Anwalt entsprechend präpariert oder sogar ein gemaltes Kinderbild, was ja erstmal total unverdächtig wirkt.
Ja, total. Und dass dieses Kinderbild oder auch ein einfaches Kästchen Papier, wie früher aus dem Matheunterricht, dann sozusagen als Drogenkurier dient, das ist eben unglaublich schwer zu erkennen, selbst wenn die JVA die Briefe natürlich checkt. Diese chemischen Substanzen sind nämlich farb- und geruchslos und sie ahmen die Wirkung klassischer Drogen nach, wie zum Beispiel Cannabis.
So ein Rechenkästchen wird nochmal klein gerissen auf kleinere Stücke und dann in den Tabak eingemischt und quasi in die Zigarette gerollt und dann raucht man es halt, ne? Es ist aber auch denkbar, dass man sich unter die Zunge legt. Das würde auch wirken. Sobald das die Schleimhäute erreicht, wirkt das ganz schön.
So beschreibt das Peter Schönenberg, der in der Justizvollzugsanstalt in Rheinbach in NRW arbeitet. Und nur um euch mal eine Vorstellung zu geben, so ein Blatt Papier kann man in bis zu 2500 NPS-Einheiten zerschnibbeln. Da kommt man also schon ziemlich weit mit und das kann zum Teil dramatische Folgen haben.
Deswegen sind diese NPS per Gesetz auch verboten, aber die Hersteller ändern manchmal nur ganz kleine chemische Verbindungen und machen daraus dann neue synthetische Drogen.
Und die muss man erstmal erkennen und auf der entsprechenden Verbotsliste dann auch ergänzen. Das macht es für die Behörden so schwer, dahinterherzukommen.
NPS werden künstlich hergestellt und dann zum Beispiel als Räuchermischungen, Lufterfrischer oder auch Badesalze verkauft, im Internet, aber auch in kleinen Geschäften, die Kifferzubehör im Angebot haben. Und was sie so gefährlich macht, ist, dass überhaupt nicht klar ist, was drinsteckt und wie es wirkt.
Entsprechend ist auch nicht richtig abschätzbar, was mit dem Körper passiert, wenn man die nimmt. Das können leichtere Folgen sein, wie es geht einem schlecht. Das kann aber auch deutlich schlimmer ausgehen, mit Herzrasen, Kreislaufversagen bis hin zu Lähmungserscheinungen und Wahnvorstellungen. Also damit sollte man wirklich nicht experimentieren, egal ob man jetzt im Gefängnis ist oder nicht. Thomas Pohr vom Bund Deutscher Strafvollzugsbeamter sagt dazu.
Wenn jemand Alkohol konsumiert, dann ist er betrunken, der schläft irgendwann und am nächsten Tag hat er vielleicht einen Kater wieder da, das ist handelbar. Bei diesen neuen psychoaktiven Substanzen wissen Sie das nicht. Sie werden in fast jedem Fall, wenn jemand sowas konsumiert hat und Sie nicht wissen, was er konsumiert hat, einen Notarzt hinzuziehen müssen, gegebenenfalls eine Krankenhausbewachung machen müssen mit einem extremen personellen Aufwand. Eine hohe Gefährdung der Gesundheit der Gefangenen.
Ja, das Problem mit diesen synthetischen Drogen, die über Papier ins Gefängnis kommen, hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. In NRW zum Beispiel sagt das Justizministerium, diese Methode macht inzwischen 1/3 des Drogenschmuggels in die Gefängnisse aus. Im Schnitt. Also in manchen ist es sogar noch deutlich mehr.
Und in Sachsen hat sich die Zahl der entdeckten Fälle 2025 verdoppelt im Vergleich zum Jahr davor. Deshalb haben sie dort auch spezielle Scanner angeschafft, die diese NPS erkennen sollen.
Die meisten anderen Bundesländer haben solche Scanner schon ein bisschen länger im Einsatz, um diesen speziellen Schmuggel aufdecken zu können. Oder sie helfen sich damit, dass die Gefangenen ihre private Post dann eben nicht mehr im Original, sondern nur noch als Kopie bekommen. Die Olympischen Winterspiele gehen heute los und wir dachten, wir geben euch einen Überblick über die wichtigsten Infos, zum Beispiel welche Medaillenchancen Deutschland hat und woran es auch Kritik gibt bei den Winterspielen. Keine Angst, jetzt kommt kein Sport-Nerd-Wissen, sondern einfach ein paar Infos für euch zum Mitreden.
Erste wichtige Info. Die Olympischen Winterspiele finden an mehreren Orten in Italien statt, bis zum 22. Februar. Ein größerer Ort ist Cortina d'Ampezzo, ganz im Norden. Die Gemeinde wird auch als Perle der Dolomiten bezeichnet. Das ist ja das Gebirge da. Da wird unter anderem gerodelt, Bob gefahren und die Frauen fahren Ski-Alpin.
Jetzt hast du das so schön ausgesprochen, diese Gemeinde. Dann muss ich auch den anderen Hauptort so italienisch betonen. Milano, also besser bekannt als Mailand. In der Metropole gibt es unter anderem alles mit Eis, Eishockey, Eiskunstlauf und Eisschnelllauf.
Und neben Cortina d'Ampezzo und Mailand gibt es auch noch ein paar Bergdörfer mit verschiedenen Wintersportarten, Biathlon zum Beispiel.
Die Haupteröffnungsfeier, die wird dann in Mailand sein, heute im Stadion San Siro. Ich habe es gestern schon mal kurz erwähnt, das ist wirklich ein wunderschönes Stadion. Googelt das mal, es lohnt sich, das ist eigentlich ein Fußballstadion.
Bei so Eröffnungsfeiern spielt ja auch die Musik immer eine große Rolle. US-Pop-Diva Mariah Carey wird dabei sein, der italienische Tenor Andrea Bocelli und der Pianist Lang Lang. Also da bleiben keine Wünsche offen.
Ja, das macht was her. Andere wichtige Info, wer trägt für Deutschland die Fahne bei der Eröffnungsfeier? Das werden Skispringerin Katharina Schmid und Eishockeyspieler Leon Dreiseitel sein.
Erstmal vielen, vielen Dank an alle Sportfans, an alle Athleten, die für mich gewählt haben. Ich mache das unfassbar stolz, unser Land als Fahnenträger repräsentieren zu dürfen. Ich freue mich wahnsinnig auf Mailand und freue mich, euch alle in Mailand dann letztendlich zu sehen. Danke nochmal und bis bald.
Ja, er hat es erwähnt, Fans und Athleten hatten im Vorfeld abgestimmt, wer die Fahne tragen darf.
Rund 2900 Sportler aus 90 Nationen haben sich über Jahre auf diese Olympischen Spiele vorbereitet. Deutschland stellt die meisten Athletinnen und Athleten, insgesamt 185. Und unsere Chancen, da richtig Medaillen abzusahnen, die stehen gar nicht schlecht. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds hat mal tief gestapelt, in Anführungszeichen, und gesagt, wenn wir unter die ersten drei kommen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Also wirklich gar kein Druck, ne?
Nee, kein Druck für die Athleten. Die größten Chancen auf Gold hat Deutschland traditionell im Eiskanal, also im Bob. Und auch beim Rodeln sieht's gut aus. Die Rennrodler Tobias und Tobias, also Tobias Wendel und Tobias Alt, die könnten ihre 7. und 8. Olympiasiege feiern und damit Rekordsieger werden. Rodeln ist übrigens das auf dem Rücken und Skeleton ist auch mit Schlitten, dann aber auf dem Bauch, logischerweise mit dem Kopf nach vorne. Und da ist Deutschland auch richtig gut drin.
Wintersportexperten sagen, wir haben außerdem gute Chancen im Biathlon, im Ski-Alpin, im Langlauf und in der nordischen Kombination, also der Kombi aus Skispringen und Skilanglauf. Also da kann es schon ein paar Medaillen für Deutschland geben.
Und weil wir fair sein wollen, sagen wir mal, dass alle Disziplin-Highlights sind.
Natürlich.
Aber eine sticht dann vielleicht doch ein bisschen heraus. Schon morgen am Samstag in Bormio, da steigt die Skiabfahrt der Männer auf der Pista Stelvio. Das Gefälle liegt da teilweise bei 63% und die fahren da auf Skiern runter. Wahnsinn.
Boah, ich krieg schon bei 30% Steigung weiche Knie beim Skifahren. ARD-Experte Felix Neureuther hat das aber auch wirklich als die brutalste Abfahrt beschrieben, wie so ein kleiner Überlebenskampf fast schon.
Ja, und genau daran gibt's auch Kritik.
Ja, die Kritiker fragen sich, ob das denn wirklich sein muss, dieses immer höher, schneller, weiter. 2024 gab's nämlich auf der Olympiastrecke schon einen so schweren Sturz, dass der Fahrer fast eine Woche im Koma lag.
Außerdem gibt's Kritik an einem Neubau für die Disziplin mit Schlitten in Cortina d'Ampezzo. Die italienische Regierung hat 120 Millionen Euro dafür freigegeben, obwohl es auch geeignete Strecken im benachbarten Österreich und in der Schweiz gegeben hätte. Aber Italien wollte eben auch diese Disziplin im eigenen Land behalten.
Naja, und wirtschaftlich sind die Olympischen Spiele natürlich auch ein riesiger Faktor für Italien. Da werden sicherlich viele Cappuccini bestellt. Nur dran denken, nach 11 Uhr ist das eigentlich verpönt, sich einen zu bestellen. Dann lieber un café, per favore, also ein Espresso.
Dein Italienisch. Jetzt fühlt ihr euch hoffentlich ein bisschen sattelfester, was die Olympischen Winterspiele angeht. Wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch mal zwischendurch rein. ARD und ZDF übertragen die Wettbewerbe im Fernsehen und natürlich auch online im Stream.
Außerdem gibt's auch den Olympia-Podcast von unseren Sportschau-Kollegen. Da werdet ihr jeden Tag mit Infos und Highlights versorgt. Den verlinken wir euch in unserer Folgenbeschreibung.
Und während das Winterwetter in Italien sportlich genutzt wird, fallen einmal quer über den Atlantik im US-Bundesstaat Florida die Leguane von den Bäumen.
Das ist wirklich kein Scherz. Wenn es kalt wird, geht der Körper dieser Reptilien nämlich in so eine Art Winterstarre über. Ihr Herzschlag verlangsamt sich extrem, um Energie zu sparen.
Das ist aber nicht gefährlich, das hat die Natur so gewollt. Leguane sind wechselwarm, das bedeutet, ihre Körpertemperatur ist auf die Umgebung angewiesen. Und solange die Kältewelle auch in den USA anhält, bleiben die Leguane eben erstarrt. Und sobald es wieder wärmer wird, da tauen sie mehr oder weniger wieder auf.
Ja, das sind echt irre Bilder. Da liegen hunderte Leguane ganz fein säuberlich auf so Parkplätzen nebeneinander. Und dann wird eben darauf gewartet, dass sie wieder auftauen. Angestellte der Naturschutzbehörde sammeln die Tiere gerade ein, um sie da auch zu schützen.
Keine Sorge, am Montag nach dem Wochenende tauen euch dann Sebastian und Uli wieder auf.
Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.